Willkommen zu Beyond Lifespan, dein Fast Track zu mehr Gesundheit. Hier brechen wir die Grenzen des Altbekannten auf und erforschen, wie wir länger und gesünder leben können. Zusammen mit Experten in den Bereichen Medizin, Biohacking, Supplements und Co. tauchen wir tief in die Geheimnisse der Longevity-Forschung ein. Entdecke mit uns innovative Ansätze, bahnbrechende Behandlungen und praktische Tipps, die dir helfen, die Kontrolle über deine Gesundheit zu übernehmen. Viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo und willkommen. Mein Name ist Dr. Dominik Duscher und ich darf euch heute wieder einen Aspekt aus der Longevity-Medizin präsentieren. Und heute möchte ich mit euch sprechen über Insulin bzw. Insulinresistenz. Ist ein wichtiges Thema. Insulin, ein Dreh- und Angelpunkt des Metabolismus. Vielleicht kurz zu Anfang, was ist Insulin eigentlich? Ist ein Hormon, wird im Pankreas, also in der Bauchspeicheldrüse, produziert und hat vielerlei Aufgaben, wie gesagt, Dreh- und Angelpunkt des Stoffwechsels zur Aufnahme von Zucker, Fettsäuren. Wenn wir also Zucker aus unserem Kreislauf in unsere Zellen befördern wollen, dann müssen wir Insulin zu Hilfe nehmen. Wenn unsere Organe resistenter werden und unsere Zellen nicht mehr so gerne sozusagen reagieren auf das Insulin, dann passiert es, dass in der Bauchspeicheldrüse immer mehr Insulin produziert wird, um das auszugleichen. Das nennt man dann Hyperinsulinämie, beziehungsweise ist das dann die Insulinresistenz natürlich, von der man vielleicht schon mal gehört hat, von der oft gesprochen wird. Gibt es also dann Anzeichen, dass man insulinresistent wird? Gibt es irgendwelche Symptome? Leider nicht. Das heißt, zu Anfangs merkt man mal nichts. So ähnlich wie mit den Blutfetten, wenn die entgleisen, auch beschwerdefrei, leider. Wie gesagt, sonst wäre es für uns Ärzte oft leichter, die Patienten zu einer Therapie zu motivieren, wenn man das auch irgendwie spüren würde, spürt man aber leider nicht. Aber wie kann man jetzt dann trotzdem feststellen, dass man vielleicht schon in einer beginnenden Insulinresistenz sich befindet oder irgendetwas mit diesem Zuckerstoffwechsel nicht passt? Es gibt natürlich verschiedene Tests, die wir hier zu Hilfe nehmen können. Teilweise do-it-yourself kann man auch so zu Hause machen oder man braucht einen Arzt dazu. Der einfachste oder relativ straightforward logische Test ist ja die nüchtern Glucose. Man schaut einmal nach, wie viel Zucker hat man, wenn man jetzt gerade irgendwie längere Zeit nichts gegessen hat. Es sollte unter 100 liegen, über 125 ist dann sogar schon pathologisch, also hat einen gewissen Krankheitswert, wo man dann der Sache schon nachgehen sollte und da auch was unternehmen sollte. Ist halt etwas Simples, was nicht immer so genau auch passt und so gut funktioniert. Es gibt schon noch bessere Glucose- oder Insulin-Messmöglichkeiten, komme ich gleich dazu. Vielleicht noch nebenbei, warum messt man jetzt Insulin einfach? Ganz kurze Halbwertszeit im Organismus, das heißt, das zu messen bringt nicht wirklich was. Aber wie gesagt, nüchtern Blutzucker, eine Möglichkeit. Dann gibt es noch HbA1c, das ist eine robustere Methode, weil es die Verzuckerung der Blutkörperchen ermittelt und das über einen Zeitraum von mehreren Monaten. Das heißt, da wissen wir natürlich schon ziemlich genau, wie es ausschaut mit unserem Zuckerlevel über längere Zeit und dann haben wir schon eine relativ robuste Einschätzung, ob das alles so passt. Das ist auch was natürlich dann ein Laborwert ist, wo man natürlich Blutabnahmen und so weiter benötigt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einen noch ausgereifteren Test, noch spezielleren Test, Goldstandard-Test zu machen. Das ist der orale Glukosetoleranztest. Da muss man seine Zuckerlösung trinken und dann sieht man halt, wie man darauf reagiert, wie gut dieses Wechselspiel von Insulin und eben Zuckeraufnahme, Glukoseaufnahme in unserer Zelle dann auch wirklich funktioniert. Ja, ist ein bisschen aufwendig, die Zuckerlösung schmeckt auch wirklich unangenehm, also das wären die Nachteile, warum das vielleicht jetzt nicht was ist für jeden Tag. Was aber schon was ist für jeden Tag, ist eben ein persönlicher Glukosemonitor, also kontinuierlicher Glukosemonitor, ist jetzt gerade auch sehr modern, es drängen einige Firmen dazu auf den Markt. Und da kann man sozusagen mit einer relativ nicht-invasiven, minimalinvasiven Methode, man kann sich da was aufkleben, auf die Schulter zum Beispiel, kann man permanent den Blutzucker eigentlich messen. Also dieser kleine Sensor, der hier misst, der ist dann mit dem Handy verbunden, mit dem iPhone oder mit irgendeinem anderen Telefon und man kann dann da schauen, wie die aktuelle Zuckerlage ist. Zum Beispiel, heute ist sehr interessant, jetzt isst man gerade etwas, eine Mahlzeit und kann halt genau sehen, wie reagiere ich da individuell drauf? Weil was wir ja auch wissen ist, nicht jeder reagiert gleich auf dieselben Mahlzeiten. Der eine isst der Butterbrezel und es macht ihm nichts. Und der andere hat einen massiven Glukosespike. Ja, das ist natürlich etwas, was man durch solche Monitoring-Verfahren sehr gut feststellen kann. Also das ist sozusagen einmal in Summe, wie wir messen können, wie es um unser Insulin und Zucker Metabolik steht. Und jetzt vielleicht sprechen wir noch drüber, was wir machen können, um die Insulinresistenz irgendwie präventiv zu vermeiden oder was wir halt auch tun können, um hier besser wieder zu werden, dass wir wieder besser reagieren auf das Insulin und nicht mehr so viel produzieren müssen beziehungsweise nicht in eine diabetische Stoffwechsellage hineinschlittern. Und da gibt es 5 Aspekte. Das wäre zum einen Sport, Ernährung, dann noch Schlaf, Stressmanagement und man kann natürlich auch Supplements oder Medikamente zu Hilfe nehmen. Wenn wir uns den Sport anschauen, ist es eigentlich logisch, dass der Sport die Muskeln stimuliert. Das wissen wir, ganz klar. Und wenn wir die Muskeln mit Zucker wieder gut anfüllen wollen, brauchen wir natürlich Insulin. Und wenn wir Sport betreiben, werden die Muskelzellen wieder sensitiver auf das Insulin und wir können besser Zucker einlagern. Das macht also alles Sinn. Bei der Ernährung ist es auch klar, dass das eine Auswirkung hat. Wir haben schon gesagt, manche reagieren auf verschiedene Nahrungsmittel, also völlig unterschiedlich. Gewisse Menschen reagieren so, andere so. Das müsste man natürlich irgendwo feststellen. Und so pauschale Diät-Dogmen zu vertreten, ist nicht, was ich empfehle. Zum Beispiel die Keto-Diät passt vielleicht für manche, aber ist vor allem im Long-Term, also über längere Sicht, wahrscheinlich nicht empfehlenswert, aus meiner Sicht zumindest. Das heißt, was sind so allgemeine Dinge, die trotzdem gelten? Auch wenn man so pauschale Empfehlungen hier wirklich vorsichtig aussprechen muss. Allgemeines, was gilt, ist, mediterrane Diät hat in vielen Studien gezeigt, dass es ein Benefit existiert auf den Zuckerstoffwechsel, auf den Insulinstoffwechsel, dass wir die Insulinsensitivität verbessern können. Also das können wir mal so mitnehmen. Das funktioniert ganz gut. Genauso ist es mit dem Fasten. Fasten funktioniert auch nachweislich sehr gut, um die Sensitivität aufs Insulin wieder zu verbessern. Interessant vielleicht noch, dass es nicht egal ist, in welcher Reihenfolge wir essen. Kohlenhydrate, wenn wir sie zum Schluss einer Mahlzeit zu uns nehmen, scheint es zu sein, dass der Blutzuckeranstieg nicht so steil ist, wie wenn wir sie zu Anfang essen. Eigentlich interessant. Ja. Gibt es auch eben Studien, die sich mit solchen Dingen beschäftigen und das dann publizieren. Also Ernährung, zusammengefasst, ist ein komplexes Gebiet und Individualität ist hier ganz wichtig. Da spielen natürlich solche Dinge wie diese Blutzuckersensoriken, die wir gerade schon vorher besprochen haben, natürlich eine große Rolle. Zum Schlaf kann man kurz sagen, vielleicht kennst du eine oder andere, die Ärzte wissen es alle, wenn man nicht schläft, Stichwort Nachtdienst, dann hat man immer massiven Heißhunger. Man muss unglaublich viel irgendwie essen, da wird dann Schokolade gegessen in der Nacht und so. Das kennen alle, die schon mal irgendwie in so einem Schichtbetrieb gearbeitet haben. Ich kenne das auch aus meiner Vergangenheit und da weiß man, Schlaf, also wenig Schlaf, ist nicht gut für die Insulinresistenz, also fördert die Resistenz gegen das Insulin. Stress, ähnlich, Stresshormon Cortisol ist auch problematisch. Anhaltender Stress ist natürlich erhöhend für unseren Blutzuckerspiegel, macht natürlich dementsprechend auch Probleme in diesem Regelkreis. Würde man also auch ansetzen hier, mit einer Stressmanagement oder Mindset-Management, irgendwie Meditationen und so weiter, sind da sicher sehr günstig, die würden sich sehr günstig auswirken auch. Und zuletzt noch die Supplements. Metformin möchte ich hier als erstes nennen, ist eigentlich ein Medikament, also kein Supplement, braucht man, ist ja verschreibungspflichtig und kommt auch aus der Diabetesmedizin, wird aber eben oft für langlebigkeitsmedizinische Zwecke auch genutzt und verordnet. Daher hier das Erste, was ich erwähnen wollte, ist ein nebenwirkungsarmes Medikament und wirkt in wirklich einer sehr komplexen Weise auf den Organismus, auf die Zellen und hilft aber hier uns mit der Empfindlichkeit auf Insulin. Eine der Wirkungen. Es gibt, wie gesagt, hier diverse Signalwege, die vom Metformin angesteuert werden. Eine pflanzliche oder natürliche Alternative zum Metformin ist das Berberin. Manche Kollegen sagen sogar dazu, es ist das natürliche Ozempic, also sehr, sehr populär aktuell und ein Supplement, also nicht verschreibungspflichtig. Sehr interessant eben für auch Leute, die vielleicht sich hier etwas besorgen wollen, das eben nicht eine Rezeptpflicht hat. Das kann man sich also frei erhältlich erwerben. Und verbessert nachweislich die Insulinresistenz, hauptsächlich über den AMPK-Kreislauf. Führt jetzt ein bisschen zu weit, aber ist natürlich auch vom Wirkmechanismus her ähnlich dem Metformin. Deswegen auch hier die Parallelen, die gezogen werden. Zusätzlich kann man noch unterstützend nehmen Carnosin. Ich habe in einem der Podcasts einmal erzählt von den AGES, von den Advanced Glycosylation End Products. Das ist eine Situation, wo unsere Proteine verkleben durch Verzuckerungen und Carnosin kann das sozusagen wieder nicht komplett aufbrechen, aber zumindest das Entstehen vermindern, das Entstehen etwas reduzieren von diesen durch Zucker verklebten Proteinsträngen. Also das ist definitiv auch was man in Erwägung ziehen kann. Oder indirekte Mechanistik hier auf den Insulin- und Zuckerstoffwechsel. Ja, also zusammenfassend kann man mal sagen, dass natürlich Diabetes bis zu 10 Jahre Lebenszeit reduzierend ist. Das heißt, wenn man Diabetiker ist, hat man durchaus massive negative Effekte in seinem Dasein. Das wollen wir also natürlich vermeiden. Daher ist das Beste wie immer in der Medizin die Vorbeugung. Also wenn die Insulinresistenz schon da ist, da hier natürlich alles zu tun, dass man nicht in die diabetische Stoffwechsellage hineinschlittert, ist sicher der ideale Zugang. Und ich habe euch erzählt über die Messmethoden. Sicher spannend aktuell diese kontinuierlichen Sensoriken, die es jetzt neu gibt. Und ich habe auch erzählt über die Möglichkeiten, hier präventiv therapeutisch einzugreifen, eben über Sport, Ernährung, gesunden Schlafrhythmus und Stress, moderates Stressmanagement und natürlich die Supplements, Medikamente zum Teil. Ja, also ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und es war ein bisschen was Spannendes dabei. Und wenn ihr dazu noch weitere Fragen habt, dann stellt uns die gerne per E-Mail. Ja, und ich freue mich auf die nächste Episode. Ich hoffe, es hat euch unser Podcast gefallen. Falls ja, bitte folgen und auch gerne teilen. Wir freuen uns über jede Zuschrift von euch zu den Themen, die wir betrachten, Fragen. Bitte E-Mails jederzeit schicken an podcast@beyondlifespan.de. Und wenn ihr mehr wissen wollt, gerne unsere Shownotes studieren. Da findet ihr alle Studien, die ich zitiere und auch noch andere Materialien, die euch helfen, die Themen noch genauer zu beleuchten. Bis zum nächsten Mal.